Der nun folgende Vortrag wurde bereitgestellt durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstags-Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen. Ein Vortrag von Professor Dr. Michael Hochgeschwender der Ludwig-Maximilians-Universität München. Radikale Reformation und Gesellschaftsreform in den USA des 19. Jahrhunderts.
Vielen Dank für die sehr freundlichen einführenden Worte. Mir war gar nicht klar, dass ich schon seit über einem Jahrhundert hier in München tätig bin und schon so lange veröffentliche. Aber vielen Dank für diese einführenden Worte. Ich muss mich sehr dafür entschuldigen, dass ich das letzte Mal nicht kommen konnte. Ich saß buchstäblich auf gepackten Koffern, als mich die Krankheit heimsuchte und ich deswegen hier telefonisch absagen musste. Wie Sie dem Titel der Ringvorlesung entnehmen können, geht es um Luther und die Folgen. Bei mir wird es heute kaum um Luther gehen, sondern tatsächlich wesentlich um die Folgen, da die USA zu großen Teilen tatsächlich nicht von der lutherischen Reformation, sondern von der calvinistischen Reformation geprägt worden sind und es mir hier deswegen um Auswirkungen der calvinistischen Reformation und Teile auch der täuferischen Bewegung auf die amerikanische Gesellschaftsgeschichte des frühen 19. Jahrhunderts geht. Im Jahr 1835 erschien in den USA ein circa 140 bis 150 Seiten starkes Bändchen unter dem Titel A Plea for the West. Dieses Buch oder Büchlein war rasch sehr erfolgreich, beschrieb es doch noch 60 Jahre vor Frederick Jackson Turners bahnbrechender Rede vor der American Historical Association bei der Columbian Fair in Chicago. Eine umfassende, regelrecht mitreißende Vision des amerikanischen Westens. Das heißt, im Jahre 1835 noch der Louisiana Purchase und nicht des amerikanischen Südwestens, der zu diesem Zeitpunkt noch zu Mexiko gehörte. Der Autor verzichtete dabei auf den stark von den Interessen der südstaatlichen Sklavenhalter dominierten Expansionismus der Young America-Gruppe um John L. O'Sullivan, der wenige Jahre später ein ganz ähnliches Werk schreiben sollte, nämlich Manifest Destiny, ein Begriff, den vermutlich jeder in diesem Raum kennt. Manifest Destiny ist insofern heute ein problematischer Begriff, weil er tatsächlich kontinentale Expansion, ohne dass O'Sullivan das explizit wollte, kontinentale Expansion im Interesse der Sklavenhaltergesellschaft des amerikanischen Südens in den zentralamerikanischen Raum hinein meint. Der Westen dieses Autors war ein ganz anderer. Wie gesagt, es war der Westen der Louisiana Purchase. Das ist grob gesprochen das Wassereinzugsgebiet von Mississippi und Missouri, und südlich des 49. Breitengrades. Da im Jahre 1803 Lewis und Clark oder 1804 dann Lewis und Clark dann zufällig bis Oregon gekommen sind, gehörte Oregon letztlich auch mit dazu. Aber das ist das Gebiet, über das wir hier noch in den 1830er Jahren reden. In A Plea for the West wird der Westen als nationale Aufgabe beschrieben, als Ort nationaler Regeneration im Sinne von Freiheit, Fortschritt, Wissenschaft, Aufklärung und allgemeiner Volksbildung. Außerdem sollte der Westen ein Ort ökonomischer Prosperität werden. Soweit so liberal. All dies wäre kaum sonderlich bemerkenswert, war es doch schlicht die Sprache des aufgeklärten bürgerlichen Liberalismus, wie sie damals in Europa und den beiden Amerikas gesprochen wurde. Überraschend wird das Ganze erst, wenn man den Namen des Autors nennt. Es war Lyman Beecher, geboren 1775, gestorben während des amerikanischen Bürgerkrieges im Jahre 1863, ein Absolvent von Yale, Sohn eines Schmieds, also ein sozialer Aufsteiger, Absolvent von Yale, damals schon eine Elite-Universität in den USA, Gründer des Lane Colleges in Cincinnati, Ohio und Vater von 13 Kindern. Nicht nur nebenbei, sondern hauptberuflich war er evangelikaler Erweckungsprediger. Um Ihnen einen kleinen Eindruck dieser Familie zu geben, nur ein paar Hinweise auf die Kinder. Eines seiner Kinder war Harriet Beecher Stowe, die Verfasserin von Onkel Toms Hütte, einem der wichtigsten abolitionistischen Antisklavereiromane dieser Epoche, eines der am meisten verkauften Bücher der amerikanischen Geschichte. oder wie Abraham Lincoln über sie gesagt haben soll, die kleine Frau, die den großen Krieg auslöste. Ein Sohn war der Erweckungsprediger Henry Ward Beecher, ein anderer der Erweckungsprediger Charles Beecher, ein weiterer der Universitätstheologe Edward Beecher, eine weitere Tochter Catherine Beecher, eine Bildungsreformerin, die die Kindergartenidee in den USA verbreitet hat. Eine letzte wichtige Tochter, die Frauenrechtlerin Isabel Beecher Hooker, die in den 1870er Jahren gemeinsam mit der etwas flamboyanten spiritualistischen Kommunistin Victoria Woodhull dafür eintrat, das Frauenwahlrecht in den USA einzuführen. Der Beecher Clan stand demnach ebenso wie andere führende Erweckungsprediger der 1820er, 1830er und fortfolgenden Jahrzehnte, etwa Charles Grandison Finney oder Alexander Campbell, im Mittelpunkt eines umfassenden, gesellschaftlich einflussreichen und medial höchst präsenten Netzwerkes von christlicher Erweckungsbewegung und bürgerlicher Gesellschaftsreform. Dies wird aus heutiger Perspektive verwundern, denn Evangelikalismus wird heute in erster Linie als Rechtsevangelikalismus, als Ausdruck des politischen Conservatism in den USA oder gar als religiöser Fundamentalismus wahrgenommen. Als wissenschaftsfeindlich, wenn es etwa um den Kreationismus an amerikanischen Schulen geht oder den Versuch, das Intelligent Design an Schulen und Universitäten durchzusetzen oder sehr problematisch das Young Earther Movement, das glaubt, die Welt sei tatsächlich vor 6000 Jahren erschaffen worden. Neben der Wissenschaftsfeindschaft gilt die Frauenfeindschaft als ausgemachtes Erbe des Evangelikalismus. Evangelikale, so die gängige Meinung und so auch die gängige Selbstdarstellung, seien anti-intellektuell, anti-elitär und populistisch, was immer dieser Begriff uns sagen mag. Ganz offenbar war dies um 1835 nicht der Fall. Vor allem im Norden der amerikanischen Union bildeten radikale Evangelikale gemeinsam mit altliberal-elitären Aufklärern und Philanthropen sowie säkularen Sozialreformern aus den urbanen Mittelklassen und moderaten Sklavenhaltern aus dem oberen Süden, etwa North Carolina und Virginia sowie Louisiana, eine Reformkoalition, der es gelang, die USA in ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturell formativen Phase nachhaltig zu prägen, obwohl sie strukturell auf der präsidentiellen Ebene immer in der Minderheit waren, von zwei Ausnahmen abgesehen. Um 1835 fanden sich die genannten Gruppen in der Partei der Whigs zusammen, die sich aus der damals bestehenden Einheitspartei der Demokraten herausentwickelt hatten und die in Opposition zu den nunmehr regierenden Demokraten unter Andrew Jackson standen. Andrew Jackson war vor allem deswegen Präsident geworden, weil er wie kein anderer die Ideale des einfachen Mannes, des Common Man, repräsentierte. Und er war gewählt worden, weil schon zuvor das Wahlrecht in Richtung eines allgemeinen Wahlrechts für weiße Männer geändert worden war. Dies hatte für die klassischen Gegner der Demokratisierung der USA das Problem aufgeworfen, dass sie es immer abgelehnt hatten, die Armen und die breiten Massen an der Regierung zu beteiligen. Die amerikanische Revolution war eine ausgesprochen elitäre Angelegenheit gewesen. Und diese Gruppen verbündeten sich nun mit den Evangelikalen, die es ihnen ermöglichten, Elemente der egalitären Demokratie zu akzeptieren und ihren oligarchischen Republikanismus zu überwinden und sich in Richtung breiterer Massen aus der unteren Mittelklasse und im ländlichen Bereich zu öffnen. Nun erst war es möglich, aus den USA einen massenpartizipatorischen demokratischen Staat, zumindest für weiße Männer, zu machen und das, was Dieter Langewiesche für Deutschland als Fundamentalpolitisierung bezeichnet hat, auch in den USA durchzuführen. Die USA waren damals eine unglaublich politische Gesellschaft. Präsidentschaftswahlen zogen bis zu 80% der Wähler an. Heute sind es, wenn es hochkommt, mal 58%. Und noch im kleinsten Dorf hatte jede Partei ihre eigene Zeitung, daneben konfessionelle Zeitungen. Und alle befanden sich in heftigen Debatten miteinander. Aber wie kam es zu dieser aus gegenwärtiger Perspektive so überraschenden gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Evangelikalen im frühen 19. Jahrhundert? Welche theologischen und sozialen Inhalte vertraten sie? Mit welchen Methoden versuchten Sie, Ihre Ziele durchzusetzen? Wen repräsentierten Sie? Was setzten Sie von Ihren Zielen langfristig durch? Auf diese Fragen möchte ich im Folgenden versuchen, eine Antwort zu geben. Wenn man sich die Geschichte der amerikanischen Evangelikalen ansieht, so waren sie zum einen Erben der Reformation. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht so sehr Erben der in Deutschland dominanten lutherischen Reformation, sondern primär des auch politisch sehr viel radikaleren Calvinismus. Anders als das Luthertum gab es im Calvinismus durchaus theokratische Strömungen, zumindest Strömungen, die einen theonomen Staat befürworteten. Es gab aber auch das sogenannte Monarchomachentum, also die Idee des Königsmordes, sofern der König sich vom rechten Weg entfernt hatte. Und all dieses Erbe, insbesondere dass die Tendenz zur, ja nicht direkt Theokratie, aber zu einer theonomen Herrschaft, hatten vor allem die kongregationalistischen Puritaner in den neuenglischen Norden des damaligen britischen Amerika mitgebracht. Ein anderes Erbe entstammte der Täuferbewegung, also der Teilen der noch radikaleren Reformation, hier vor allen Dingen dann des später gegründeten Baptismus, der in vielem theologisch ebenfalls auf Calvin zurückging. Ein wichtiges Erbteil dieser reformatorisch-calvinistischen Bewegung war das kongregationalistische oder lokalistische Prinzip, das dafür sorgte, dass in den USA sehr viele kleinteilige religiöse Gemeinschaften entstanden sind mit einer nicht sehr hierarchisch ausgeprägten kirchlichen Organisation. Das finden Sie heute noch im Baptismus oder bei den Assemblies of God, wo alle Gemeinden voneinander unabhängig sind und es, anders als bei den Presbyterianern oder gar in der katholischen Kirche, keine übergeordnete Hierarchie gibt. Eine Gemeinde mischt sich in der Regel nicht in die andere Gemeinde ein. Zentrales Erbe war das Fehlen einer expliziten Weihehierarchie sowie ein ausgeprägter Antiritualismus. Ritualkirchen, das waren aus Sicht von Evangelikalen, die Vertreter des Vorvorgestern, insbesondere die Katholiken, die Episkopalen, also der amerikanische Zweig des Anglikanismus und die Lutheraner. Die Lutheraner sind in den USA nicht in erster Linie Kirche der Reformation, sondern Ritualkirche. Das hängt damit zusammen, dass die amerikanischen Lutheraner weniger von dem Erbe der preußischen Zwangsunion geprägt worden sind, sondern vor allem von dem ritualistischen skandinavischen Erbe. Das heißt, die tragen zum Teil bis heute noch Messgewänder und lesen Messen im alten Stil. Ebenfalls wichtig war das für alle Protestanten das Sola Scriptura, das in den USA einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat, weil vielfach die Bibel das einzige Buch war, das man hatte. Also wenn Sie in eine Gemeinde nahe der Frontier, der Grenze gekommen sind, hatte man dort in der Regel ein Buch, die Bibel, und zwar in der King James Übersetzung. Das ist für alle amerikanischen Protestanten die maßgebliche Übersetzung. Zum anderen standen die Evangelikalen in einer noch weiteren radikal-reformatorischen Tradition, nämlich der egalitären erweckungschristlichen Frömmigkeitstradition, wie sie etwa die Leveller im 17. Jahrhundert in England vertreten hatten. Zum Teil ist das verwandt dann später auch mit dem Pietismus. In manchen Ausführungen, wenn man ins 19. Jahrhundert geht, da könnte man dann drüber diskutieren, findet man im katholischen Ultramontanismus durchaus ähnliche Züge. Der ist nicht nur fundamentalistisch, wie manche sagen, sondern hat durchaus auch diese erweckungschristlichen Traditionen. Was allerdings hier sehr wichtig ist, ist tatsächlich das egalitäre Moment, das auf Gleichheit ausgerichtete Moment und noch viel entscheidender das Prinzip der individuellen Glaubensentscheidung der jeweiligen Person, die persönliche Umkehr. Sie konnten nur Puritaner werden, selbst wenn sie Kind von Puritanern waren, wenn sie eine Conversion Narrative vorlegen konnten. Das heißt, wenn sie erklären konnten, warum sie aus der Massa Damnata auch der Christen herausragen und in den Bereich der Heiligkeit, wie ihn die Puritaner repräsentierten, hineingehörten. Neben diesem spirituellen Umkehrerlebnis, das Voraussetzung war, um zum Kreis der Heiligen zu zählen, hatten die Erweckungsfrömmigkeit etwas, was den Puritanern oft fehlte, nämlich einen hochemotionalen Enthusiasmus. Tatsächlich, wenn man sich Zeitzeugenberichte, Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert über die Erweckungsfrömmigkeit liest, sticht eines ins Auge. Das waren Menschen, die unglaublich begeistert waren, begeisterungsfähig. Viele haben sich die Frage gestellt, wie tief geht das eigentlich? Man weiß auch, dass viele sich zum Evangelikalismus bekehrten und dann wieder zu einer anderen kirchlichen Gemeinschaft zurückgingen. Aber wichtig war tatsächlich die theatralische Inszenierung von Umkehr. Das finden Sie im 18. und 19. Jahrhundert durchaus. Und ein weiterer Aspekt, der hier sehr, sehr entscheidend war, das Apokalyptische. Die Vorstellung, in der Endzeit zu leben. Die Wiederkunft Christi wurde als unmittelbar bevorstehend gedacht und genau dies setzte Kräfte in Gang. Wenn Christus jederzeit wiederkommen kann, müssen wir jetzt unbedingt handeln. Nach dem Niedergang der Puritaner in den Neuengland-Kolonien ab etwa 1690, 1700 war es im Vorfeld der amerikanischen Revolution in den 1740er und 1750er Jahren ausgehend vom iroschottischen Presbyterianertum und den Methodisten zu ersten religiösen Erweckungsbewegungen gekommen, für die vor allen Dingen die Namen Jonathan Edwards und George Whitefield als zentrale Personen stehen, die damals quer hoch und runter in den britischen Kolonien Nordamerikas umherreisten und predigten, zum Teil über mehrere Tage hinweg. In den USA war es vor allen Dingen im Bereich der Westgrenze, der sogenannten Frontier, zur Ausbildung einer besonderen, nicht kirchlich gebundenen Frömmigkeit gekommen, da etablierte Geistliche aus den kongregationalistischen und anglikanischen Staatskirchen dort weitgehend nicht präsent waren. Das heißt, es hatte sich eine privatisierte, individuelle Frömmigkeit herausgebildet, die oft keine Organisation hatte, sondern man hat im Kreise der Familie gebetet, oft war man gar nicht getauft, las die Bibel und dann, wenn jemand gut predigte, kamen ein paar Nachbarn vorbei und man gründete eine Gemeinde, was die Staatskirchen, also die Kongregationalisten und Anglikaner, nicht eben freundlich aufnahmen und sie versuchten immer gegen diese Leute mit Geldstrafen zu Felde zu ziehen. Hier bildete sich ein sehr stark antihierarchisches und antielitäres Erbe heraus, das sich politisch gegen die Großgrundbesitzer an der Küste richtete und das zum Teil dazu führte, dass diese Erweckten des 18. Jahrhunderts in der amerikanischen Revolution, vor allem die Methodisten, auf Seite der Krone gekämpft haben gegen die amerikanische Revolution. Das heißt, hier war die Vorstellung, wir entscheiden uns individuell für die Sache der Monarchie, gegen die Sache der Großgrundbesitzer, der korrupten Oligarchen von der Ostküste. Das ist auch wieder ein ganz wichtiger Topos, diese Vorstellung, diese Kolonien sind nicht das, was sie sein sollen, sondern eine korrupte Elite hat sich ihrer angenommen und diese korrupte Elite startet nun die Revolution, weshalb wir als Evangelikale zum Teil dagegen sind. Andere entscheiden sich für die Revolution. Ob man für oder gegen die Revolution war, eines teilte man, den Kampf gegen das Staatskirchentum. Und das wiederum teilte man auch mit den Aufklärern, insbesondere mit Thomas Jefferson, der nichts mehr hasste als die etablierte Kirche und sich sehr früh Verbündete, vor allem unter Baptisten, suchte, die ihn dabei unterstützten, die anglikanische Staatskirche ihres staatskirchlichen Ranges zu entziehen, ihren staatskirchlichen Rang zu entziehen. Es dauerte in den USA dann bis in die 1830er Jahre, ehe in allen Einzelstaaten das Staatskirchentum, insbesondere der Kongregationalismus in Massachusetts und Connecticut, abgeschafft worden war. Der Evangelikalismus war im Umfeld der Revolution des 18. Jahrhunderts eine außer- und unterbürgerliche, individualistische religiöse Praxis, die theologisch im Kern noch der kalvinistischen Orthodoxie verpflichtet war. Das drückte sich vor allen Dingen in der sehr strengen Prädestinationslehre aus, die man vertrat. Das heißt, die Idee auch der doppelten Prädestination. Es gibt eine winzige Gruppe von Auserwählten, den Heiligen Gottes, und es gibt eine große Masse der Reprobierten, wie man das damals nannte, die Massa Damnata, die zur Höllenstrafe schon von vornherein vorgesehen sei. Die Endzeit wurde prämillenaristisch verstanden, das heißt, sie war Produkt der Gnade Gottes. Erst kommt Christus der Herr wieder und dann wird das Millennium, das tausendjährige Reich eingeläutet und dann kommt das eigentliche Ende. Die Gottesvorstellung kann man kritisch als die Vorstellung tatsächlich des Willkürgottes benennen, denn Gott aus völliger Freiheit heraus wählte Gott die Verdammten und die Erlösten aus, ohne dass die etwas dazu hätten beitragen können. Es galt auch nicht notwendig die Vorstellung, dass jemand, der reich ist, gerettet sei. Ganz im Gegenteil, wer glaubte, gerettet zu sein, war es schon nicht. Das wiederum führte, und das ist literaturwissenschaftlich sehr wichtig, zu einer Art permanenter Selbstbeobachtung unter diesen Menschen. Das Tagebuch ist eine der wesentlichen Erfindungen dieser Zeit, weil man sich ständig darüber Rechenschaft ablegte, bin ich jetzt errettet, bin ich es nicht. Wenn ich denke, ich bin errettet, bin ich es nicht mehr. Also denke ich es besser nicht, was denke ich dann? Also das ist tatsächlich etwas, was in diesem calvinistischen Bereich in Nordamerika sehr, sehr wichtig war. Wie wichtig es politisch war, zeigt sich daran, und das wird heute in laizistischen Kreisen in Nordamerika gerne vergessen, dass die oligarchischen Aufklärer der revolutionären Eliten im Jahre 1777 es für nötig befanden, der Kontinentalarmee 20.000 Bibeln zu spendieren. Und das tat man, weil man genau wusste, dass das Fußvolk der Revolution zu einem nicht unerheblichen Teil aus evangelikalen Christen bestand, die mit den Aufklärern allerdings einen Punkt ideologisch teilten. Das ist das, was Michael Zucker als Christian Lockeanism bezeichnet hat. Also die Verbindung von Biblizismus und angloschottischer, angelsächsischer Aufklärung mit ihrer starken Betonung des Rechtes auf Leben, Life, Liberty and Property, Leben, Freiheit und Eigentum, das in der Revolution dann zu Pursuit of Happiness wird, aber letztlich ist Property gemeint. Property in einem ganz weiten Sinne geistigen und materiellen Eigentums. In diesem Konzept war auch eine Trennung von Staat und Kirche vorgesehen und das war, wie bemerkt, etwas, was die Evangelikalen tendenziell teilten. Was sie allerdings forderten, war etwas, was im 19. und frühen 20. Jahrhundert dann in den USA selbstverständlich werden sollte, nämlich die Idee der USA als Christian Nation. Die Trennung von Staat und Kirche besagte in ihrem Verständnis nicht, dass die USA eine laizistische Nation seien, sondern dass sie eine christliche Nation mit einem kooperativen Verhältnis von christlicher Religion und Staat seien. Wichtig hinzuzufügen, christliche Religion meint Protestantismus. Der Katholizismus galt nicht als Christentum und war ergo nicht Bestandteil der Christian Nation. Es ist daher unter heutigen Gesichtspunkten entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Durchsetzung der radikalen Trennung von Staat und Kirche seit dem Jahre 1948 vor allen Dingen auch von Katholiken mit inspiriert worden ist, die die Nase voll hatten von protestantischer Bevormundung. Es waren dann auch, weil das Ganze führte dazu, dass man ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zum frühen amerikanischen Staat hatte, es waren dann auch keine politischen Gründe, die ab 1790 zu einer neuen, größeren Erweckungsbewegung führten, sondern institutionelle, theologische und ökonomische. Die Erweckungsbewegungen des frühen 19. Jahrhunderts waren transatlantische Phänomene, wenn man Christopher Bailey, einem britischen Historiker, glauben will, sogar globale Phänomene, weil man Ähnliches bei Hindus in Indien, im Islam und in anderen Religionen ebenfalls findet. Und ich hatte auf den katholischen Ultramontanismus derselben Zeit schon hingewiesen. Hintergrund für dieses transatlantische bzw. globale Phänomen waren die frühe Globalisierung der imperialen Ökonomien, mit Zentriertheit auf einer gewissen Zentriertheit auf Europa, aber die ausgriffen praktisch weltweit und dort zu Gegenentwicklungen, auch zu antiimperialistischen Gegenentwicklungen führten, sowie vor allen Dingen auch die Protoindustrialisierung im Textilbereich, verschärfte Handelsrivalitäten, der Einbau bestimmter Gebiete, die bis dahin auf Subsistenzwirtschaft basiert hatten, in größere wirtschaftliche Zusammenhänge. Das kann man sehr schön am westlichen New York, dem sogenannten Bird Over District, beobachten. Ein Raum, der durch den Erie-Kanal neu ökonomisch erschlossen worden war und wo innerhalb weniger Jahrzehnte eine Erweckungsbewegung nach der anderen durch das Land toste, deswegen burned over, also regelrecht verbrannt von Erweckungsbewegungen. Auch die Mormonen und der Spiritualismus sind im westlichen New York in dieser Zeit entstanden. Dies führte zum Abbau traditioneller Schutzmechanismen in Europa, vor allem der Gilden, Zünfte und der Fideikommisse. Und dies wiederum sorgte für erhebliche ökonomische und soziale Bewegung in den betroffenen Gesellschaften, die darauf mit gewissen Abwehrreaktionen unterschiedlichster Art reagierten. Wir werden hier sehen, dass wir es mit einer Reaktion zu tun haben, die das Ganze nicht abwehrt, wie man es im Katholizismus oft fand, sondern die es eher umarmte und sagte, das ist gut so, das was passiert. Wenn wir nun auf die USA blicken, können wir das bei den Evangelikalen in einem Bereich sehr deutlich feststellen, nämlich diese Umarmung der beginnenden kapitalistischen Marktwirtschaft, nämlich in der radikalen Umdeutung der Konzepte von Armut und den Armen. Das hatte bereits im Humanismus begonnen. Lesen Sie einmal humanistische Schriften über Arme, die sind ähnlich nett wie über Alte und Kranke. Humanisten waren nicht immer sehr humanistisch, wenn es um Menschen ging, die ihrem Weltbild nicht entsprachen, und war in der Reformation durchaus fortgesetzt worden. Sie haben ja auch in der Reformation eine gewisse Tendenz dazu, auch mit der Verstaatlichung der Armenstöcke und der ganzen des Armenwesens der Kirche, das Bild des Armen umzudeuten. Es gibt bei Paulus diesen Spruch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Daraus hat sich die Unterscheidung von deserving poor und undeserving poor entwickelt. Aber in der katholischen Armenpflege des Mittelalters und der Frühneuzeit hatte man eine Art Beweislastumkehr. Das heißt, die Kirche musste letztlich nachweisen, dass jemand undeserving sei, damit man ihm nichts gegeben hat. Das war relativ schwer, also hat man in der Regel allen etwas gegeben, was ihm vor allem bürgerlichen Kreisen für extreme Kritik gesorgt hat, sodass sich jetzt die Vorstellung durchsetzt, Armenpflege gibt es nur für die deserving poor. Das sind diejenigen, die unverschuldet in Armut geraten sind und denen die Gemeinschaft dann unter die Arme greifen muss. Damit kam es zu einer klaren Abkehr von der alttestamentlichen und neutestamentlichen Lehre von den Armen und der Armut. Der evangelikale Kirchenhistoriker Mark Knoll hat dies sehr schön anhand von Predigten zwischen 1810 und 1840 untersucht. Um 1810 haben sie noch den klassischen Topos, Armut bzw. Reichtum ist ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. 1840 heißt es in den Predigten dann, nein, Armut ist schlecht. Reichtum ist ein Zeichen, dass du von Gott auserwählt bist. Jetzt haben wir nämlich genau diesen Punkt, der für Max Weber dann hinterher wichtig wird, nämlich die Vorstellung, wer es geschafft hat, der steht in der Gnade Gottes. Das heißt, Sie haben hier innerhalb von 30 Jahren eine völlige Umwertung dessen, was Sie vorher in einer über 3000-jährigen biblischen Tradition an Vorstellungen von Armut als dem himmelschreienden Unrecht und den Armen, die sich zu Gott wenden, um von diesem himmelschreienden Unrecht erlöst zu werden, was Sie dort an Theologie hatten. Das heißt, innerhalb des Evangelikalismus fand innerhalb einer Generation eine Art Anpassung an die liberal-kapitalistische Marktökonomie statt, innerhalb des amerikanischen Evangelikalismus. Dies verband sich mit einem ausgeprägten Patriotismus, nämlich der Vorstellung, die USA, und das ist ein puritanischer Topos, die USA seien das neue Jerusalem der Endzeit, und das wird jetzt noch einmal radikalisiert, denn nicht im Heiligen Land werden sich die Geschehnisse der Endzeit abspielen, sondern die USA sind die Gesellschaft, in der die Ereignisse der Endzeit ausgelöst werden. Am radikalsten haben das die Mormonen gedacht, die gleich das ganze Geschehen nach Missouri verlagert haben und gesagt haben, also wenn die Endzeit anbricht, bricht sie an diesem Ort in Missouri an. Alle anderen haben gesagt, die USA sind vielleicht nicht so, aber sie sind maßgeblich daran beteiligt, dass die Endzeit anbricht. Auslöser war für die Erweckungsbewegung war allerdings, wie so oft, eine institutionelle Frage. Wie schon bei der ersten Erweckungsbewegung war es zu einem Konflikt darüber gekommen, ob Pfarrer akademisch ausgebildet sein sollen oder nicht. Die akademische Ausbildung von Pfarrern hatte dazu geführt, dass die meisten in den Städten an der Küste sitzen blieben und in den Grenzbereich kaum jemand gegangen ist, weil es sich auch ökonomisch nicht lohnte. Vor diesem Hintergrund forderten die Gemeinden an den Grenzen, man möge auf die akademische Ausbildung bitte schön verzichten und sich daran orientieren, ob jemand charismatischer Prediger sei oder nicht. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil so viel gepredigt wurde, da es ja keine Liturgie gab. Die Predigten konnten bis zu 6 Stunden dauern und wenn die langweilig waren, können Sie sich vorstellen, welche Qual dies sein konnte. Also forderte man nicht akademische Kleriker, nicht akademische Geistliche. Geistliche sollten sich selber erkennen und das taten sie dann auch. Erst einmal änderte dies theologisch nicht besonders viel. Vor allem, solange sich das Ganze an der Grenze abspielte, blieb es in einem kalvinistischen Kontext mit einer gewissen Tendenz zur Individualmoral. Es ging noch nicht um Gesellschaftsreform, sondern eher um die Frage, wie sollen Menschen sich verhalten, um gute Christen zu sein. Das änderte sich, als diese Erweckungsbewegung in den Neuengland-Staaten ausgehend von den westlichen Grenzen in den urbanen, städtischen Bereich übersprang und dort die untere und mittlere Mittelklasse, also kleine Kaufleute, erfasste, auch Handwerker, Druckergesellen sehr oft und andere Rechtsanwälte. Viele der Prediger waren Rechtsanwälte. Und dass die Bewegung zu Shopkeepers Millennium wurde, wie man das etwas spöttisch nannte. Das heißt, die Sozialstruktur der ganzen Bewegung hatte sich geändert. Diese sozialinstitutionellen Grundlagen schufen im Norden eine komplett neue und antitraditionelle Erweckungsbewegung, die sich vor allem scharf gegen den Prädestinationsglauben der Calvinisten wandte. Was nun kam, waren heilsuniversalistische Vorstellungen, die es vorher im Calvinismus bei den Arminianern schon gegeben hatte, nämlich dass Gott in seiner Liebe alle Menschen retten will. Wenn Gott aber alle Menschen retten will, müssen die Menschen etwas tun, damit er das auch kann. Das heißt, Mission rückt nun in den Vordergrund. Diese Erweckungsbewegung war extrem missionarisch und eines der ersten Dinge, die man tat, war 1812 Missionare erst nach Indien, wo sie rausgeschmissen wurden, und dann nach China zu schicken. Im Rahmen dieser Entwicklung wandte man sich dann vom klassischen Prämillenarismus ab und dem sogenannten Postmillenarismus zu. Der Postmillenarismus lehrte, dass es vor allem Sache der Menschen sei, das Millennium herbeizuführen, indem sie eine perfekte Gesellschaft begründeten. Und diese perfekte Gesellschaft mussten jetzt die USA sein. Dahinter steckte ein anthropologischer Optimismus, ein sehr positives, optimistisches Menschenbild. Nicht ein Bild, in dem die Erbsünde das Zentrale war, sondern die Fähigkeit des Menschen, von sich aus auf Gott zuzugehen. Und das neue Israel, die USA, sind der Ort, wo sich diese Perfektion nun ausprägen soll. Das war so überzeugend, dass man geschätzt hat, dass um 1830 etwa 90% der amerikanischen Protestanten postmillenaristische Evangelikale waren. Das Streben nach Perfektionismus hatte unmittelbare gesellschaftliche Auswirkungen in Anbetracht der Krisen, in denen sich die USA vor dem Hintergrund von Industrialisierung und Beginn der Massenmigration befanden. Hier sahen nun die Evangelikalen die Chance, in Kooperation mit den aufgeklärt Liberalen eine Fülle konkreter Reformvorhaben in die Realität umzusetzen und dies im Rahmen der Whig-Partei, vor allem in den Neuenglandstaaten, auch durchzusetzen, während es im Süden der USA zu einer ganz anderen Erweckungsbewegung kam, die viel konservativer war und am Prämillenarismus festhielt und dann entsprechend auch gesellschaftliche Themen überhaupt nicht ansprach, etwa die Sklaverei, die ganz im Gegenteil zu einem Institut göttlichen Rechts stilisiert wurde im Süden. Im Norden hingegen war man extrem aktiv. Das begann in den 1820er Jahren mit der heute oft vergessenen Sabbat-Observanzbewegung, die etwa 10%, vereinsmäßig 10% aller Amerikaner in den Neuenglandstaaten erfasste, wo es darum ging, den Sabbat zu heiligen, was man bis dahin nicht getan hatte. Man hat es auch hinterher nicht getan, aber in dieser Zeit war das ein sehr wichtiges Anliegen, gerade für Evangelikale. Man baute ein Netzwerk radikaler Evangelikaler auf, die Zeitungen und Zeitschriften gründete und die Wanderprediger bei ihrer Missionstätigkeit unterstützte, die jetzt aber auch offen politisch wurde im Sinne der späteren Whig-Partei. Zudem baute man eigene Colleges und Universitäten auf, und man schuf Möglichkeiten für den Massentransport solcher großer Bewegungen. Sie dürfen nicht vergessen, Thomas Cook, der Name ist vielleicht noch bekannt, wenn es um Massentourismus geht, der gründete seine Gesellschaft in Großbritannien der 1840er Jahre, um Evangelikale von einem Ort zum anderen zu bringen. Also hier sehen Sie sozusagen auch die Modernität dieser Bewegung. Die Sabbat-Observanzbewegung flaute dann relativ rasch wieder ab, wurde aber durch eine andere Bewegung ersetzt, die auch wieder über 10% der Amerikaner vereinsmäßig institutionell erfasste, den Abolitionismus, den Kampf gegen die Sklaverei. Die Sklaverei war das Gründungsproblem der USA, wenn Sie so wollen, die Sollbruchstelle der Union. Und im Rahmen der Demokratisierung der USA war das Problem noch dringender geworden, denn je demokratischer die USA wurden, umso rassistischer wurden sie. Das allgemeine Wahlrecht für Männer war immer das allgemeine Wahlrecht weißer Männer. Das vorhandene Wahlrecht für Schwarze, die Besitz hatten, vorher war das Wahlrecht an Besitz gekoppelt, wurde abgeschafft. Wo immer die USA demokratisch wurden, wurde die Color Line als trennende Grenze zwischen den beiden Rassen in Bestand gesetzt und es entwickelte sich das, was heutige Forscher gern als Herrenvolk Democracy bezeichnen, also die Demokratie freier, gleicher, weißer Männer. Das war das ganz Entscheidende. Wichtig war, keine Schwarzen. Da die Sklaverei und die Sklavenstaaten nun die Gesellschaft der USA trotz ihrer Minderheitenposition zunehmend beherrschten, kam es zu Gegenentwicklungen, die ursprünglich im Wesentlichen von den Quäkern ausgegangen waren, aus rein humanitären Überlegungen. Die Quäker waren die ersten Abolitionisten gewesen, nicht die Aufklärer. Die Aufklärer kommen erst sehr, sehr viel später. Mit den Evangelikalen kam dann aber eine Gruppe hinzu, die nun die Sklaverei ganz radikal ablehnte. Bis dahin hatten auch die Quäker gesagt, nun ja, wir müssen sehen, dass wir langsam die Sklaverei abschaffen, der sogenannte Gradualismus. Die Evangelikalen sagten, Sklaverei ist Sünde, Sklavenhalter sind Sünder, wer die Sünde loswerden will, muss die Sklaverei loswerden, und zwar jetzt und heute und ohne Entschädigung. Das waren die radikalen Immediatisten, die sich dann auch mit radikalen Aktivisten aus der säkularen Szene verbanden und die dem Abolitionismus in den USA ein völlig neues Gesicht gegeben haben. Insbesondere die sogenannten Come-Outer waren an der Spitze der Bewegung, die gesagt haben, wir müssen alle Institutionen verlassen, in denen die Sklaverei noch irgendeine Rolle spielt oder in denen man die Sklaverei nicht als Sünde und den Sklavenhalter nicht als Sünder ansieht. Allerdings kann man nicht sagen, dass diese evangelikalen Radikalen maßgeblich zum Bürgerkrieg beigetragen hätten, denn in ihrer Mehrheit waren sie Pazifisten. Sie haben bis 1860 die Position eingenommen, es sei vermutlich besser, wenn die Sklavenhalterstaaten die Union verlassen, damit der Rest sich der Heiligkeit widmen kann und ohne die Sünder aus dem Süden weitermachen kann. Die Radikalisierung kam aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem traditionellen Calvinismus. John Brown, der Ihnen vielleicht bekannt ist, der in Kansas ein Massaker an Sklavenhaltern verübt hatte und dann versucht hatte, 1859 eine Sklavenrebellion in Virginia zu initiieren und dafür hingerichtet worden war. John Brown war kein Evangelikaler, sondern er war ganz traditioneller Calvinist. Immerhin gründeten die Come-Outer mit der Liberty Party eine eigene Partei, die dann nach der Spaltung der Whigs in 1854 mit den Republikanern, mit den eben neu gegründeten Republikanern fusionierte und dann in den Bürgerkrieg hineinwirkte als radikale Republikaner. Eine andere wichtige Bewegung war die Abstinenz- oder Temperanzbewegung, der Kampf gegen den Alkoholmissbrauch. Ich muss nur darauf hinweisen, dass um 1830 jeder Amerikaner pro Kopf statistisch gesehen 26 Liter reinen Alkohols pro Jahr verdrückte. Männer, Frauen und Kinder mitgerechnet. Wenn Sie einen Vergleich haben wollen, im heutigen Russland, das als relativ alkoholreicher Staat gilt, werden 12 Liter reinen Alkohols pro Jahr und pro Kopf vertilgt, also etwas mehr als das Doppelte. Und Sie können sich vorstellen, wie unter Bedingungen der Frühindustrialisierung diese Gesellschaft ausgesehen hat und wie sie vor allem außer als irische Migranten mit ihrem Whisky-Konsum noch dazu kamen. Also es gibt da sehr nette Schilderungen auch von christlichen Gemeinden, wo alle fröhlich vor sich hingeleilt haben. Also insofern war das ein echtes Problem. Gleichzeitig war es natürlich auch eine Notwendigkeit bürgerlicher Sozialdisziplinierung, etwa die Arbeiterschaft vom Alkoholkonsum abzuhalten. Und die Evangelikalen warfen sich mit größtem Eifer darauf und sagten, nein, Temperanz reicht nicht aus, totale Abstinenz ist das Einzige, was hilft. Was vor allem im katholischen Bereich auf heftige Opposition stieß, wo der Bischof Spalding, spätere Primas der USA, Erzbischof von Baltimore, einmal sagte, die beste Abstinenz oder die beste Temperanzbewegung ist Weinbau. Mit Wein kann man sich nicht wirklich zusaufen, Wein macht gesund, Wein macht angenehm, nützlich und fröhlich. Also die Menschen mögen bitte Wein trinken und keinen harten Alkohol, das würde völlig ausreichen. Die deutschen Katholiken haben dann gesagt, naja, Wein, okay, Bier ist viel schöner, das konnte man akzeptieren. Und dann haben sie eine Grundkonstellation, die bis in die 1920er, 30er Jahre in die nationale Prohibition hineinreicht. Ebenfalls aktiv waren evangelikale Reformer in der Gefängnisreform, in der Einführung des sogenannten State Penitentiaries, Sing Sing in New York ist ein bekanntes Beispiel. Interessanterweise wurden diese State Penitentiaries wie Klöster aufgebaut, mit dem großen Schweigen, 23 Stunden am Tag musste geschwiegen und gearbeitet werden, um den Verbrechern effizientes Arbeiten beizubringen. Und man setzte ausschließlich protestantische Gefängnispfarrer ein, die dort St. James Bibeln verbreiteten, um vor allen Dingen irisch-katholische Häftlinge damit zu quälen, die nichts mehr hassten, als in einem State Penitentiary zu sein. Also so verbrecherisch sie waren, sie wollten keine King James Bibel, sie wollten keine evangelischen Pfarrer haben, und das hat zu heftigen Spannungen in diesen Gefängnissen geführt. Gleichermaßen im Rahmen der Justizreform traten Evangelikale für die Abschaffung der Todesstrafe ein, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, und legten den Resozialisierungsgedanken nahe. Das heißt, man wollte, dass die Menschen wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, auch wieder mit Hilfe evangelikaler Pfarrer. Der Staat Kansas war dann der erste, der die Todesstrafe in den 1850er Jahren abschaffte, sie einst dann später wieder eingeführt hat. Auch die Schulreformbewegung, an deren Spitze zwar ein Liberaler mit Horace Mann stand, fand bei den Evangelikalen Unterstützung, da sie der Auffassung waren, dass alle Menschen in der Lage sein müssten, die Bibel zu lesen. Das führte dazu, dass evangelikale Sklavenhalter oft gegen das Gesetz ihren Sklaven die Lesen und Schreiben beigebracht haben, damit die durch die Lektüre der Bibel gerettet werden können. Also hier hatte das auch Auswirkungen bis in den Süden hinein. Wichtig für die Evangelikalen war, dass das offizielle Schulbuch die King James Bibel war. Und auch das führte in den USA zu heftigen Konflikten in den 1840er Jahren bis in die 1870er Jahre, zu den sogenannten Bible Wars, weil katholische Schüler bei Strafe der Exkommunikation die King James Bibel nicht lesen durften und deswegen immer die Douay-Bibel in die Schule mitbrachten. Was wiederum dazu führte, dass an öffentlichen Schulen im Norden, etwa in Philadelphia, katholische Schüler ausgepeitscht wurden, weil sie sich weigerten, die King James Bibel zu lesen. Das führte auf katholischer Seite dazu, dass man ein eigenes Schulsystem gründete, wo nur die Douay-Bibel gelesen werden durfte und sich vom Schulsystem der Evangelikalen und Liberalen distanzierte. Ein weiterer Aspekt waren die Indianerschutzpolitik und die Assimilation von Immigranten, die allerdings auf heftige Opposition der Immigranten stieß, vor allen Dingen, wenn sie aus Irland kamen. Die Iren nahmen das nämlich sehr stark als britische Operation gegen sie wahr, den Evangelikalismus, und lehnten ihn rundweg mit allen seinen Inhalten, insbesondere auch dem Abolitionismus, ab. Damit wären wir beim einem Kernproblem der Evangelikalen, ihr Antikatholizismus, und können zu A Plea for the West zurückkehren, denn wo das Buch nicht liberal aufgeklärt ist, ist es vor allem antikatholisch. Das ist aber insofern nicht weiter verwunderlich, als Manuel Borotta in seiner Studie über Antikatholizismus nachgewiesen hat, dass auch im Liberalismus der Antikatholizismus inhärent war und nicht etwa etwas, was irgendwie dazu addiert werden konnte, sondern Liberale waren im 19. Jahrhundert aus festen Überzeugungen heraus antikatholisch. Der Antikatholizismus galt auch in den USA, aber auch in Deutschland, Italien und anderen Ländern als fundamental für den Fortschritt. Katholizismus galt als Symbol des Absolutismus, als Symbol des Bündnisses von Thron und Altar. Er war die Hure Babylon, und das ist dann das entscheidend Evangelikale. Wenn Sie liberale oder episkopale antikatholische Schriften lesen, sind die zwar antikatholisch, aber nicht so bösartig. Die Evangelikalen hatten eine horrende Angst vor dem Katholizismus. Und um sich vorzustellen, wie groß diese Angst war, können Sie aus heutigen Traktaten der AfD das Wort Islam streichen und durch Katholizismus ersetzen. Dann haben Sie fast identisch die Semantik des 19. Jahrhunderts, die die Evangelikalen benutzt haben. Also das ist striking, würde man im Englischen sagen, wie ähnlich die Argumentationsmuster sind. Besonders auch in der Sexualisierung, also es gab zum einen verschwörungstheoretische Ansätze, die Jesuiten seien Geheimagenten des Papstes, um die Heilige Allianz in den USA durchzusetzen. Es gab vor allem eine Sexualisierung gegen Nonnen. Ein anderes wichtiges Buch dieser Epoche waren The Awful Disclosures of Maria Monk, das von vier evangelikalen Pfarrern gefälscht worden war, ein Erlebnisbericht einer angeblichen Nonne. Wenn Sie etwas mal über sexualsadistische Fantasien lesen wollen, lesen Sie das. Das ist damals also selbst von den puritanischsten Zensoren in den USA durchgewunken worden, weil es gegen die katholische Kirche ging. Das verband sich dann mit den anti-irischen Denken der iroschottischen Presbyterianer und der Engländer, die in den USA wohnten. Das heißt, irische Katholiken waren sozusagen das Allerletzte, und dagegen musste man zur Not auch mit Gewalt vorgehen. Und da haben sie dann den Übersprung in die Gewalt, mehr als bei der Sklaverei interessanterweise, Sie haben 1834 wird ein Nonnenkonvent in Charlestown bei Boston niedergebrannt. 1844 kommt es in Philadelphia zu einem zu heftigen Unruhen mit mehreren Dutzend Toten. 1855 in Lexington. Und das zieht sich bis ins weit ins 20. Jahrhundert, noch in den 1920er Jahren, 1928 finden Sie solche Unruhen, die dann in irisch-katholische Gegengewalt mündeten. Irische Katholiken waren eifrig dabei, Abolitionisten zu lynchen. Also sie haben schon vor dem Bürgerkrieg hier bürgerkriegsähnliche Zustände. Mit dem Bürgerkrieg kollabiert das Ganze. Und das Problem lag darin, dass der Postmillenniarismus, wie so viele optimistisch-anthropologische Theologien, keine Antworten auf das Problem des Bösen hatte. 680.000 Tote des Bürgerkrieges waren auch für den optimistischsten Theologen einfach zu viel. Und sie haben ein ähnliches Problem im liberalen Kulturprotestantismus mit dem Ersten Weltkrieg und dann später mit dem Holocaust. Das heißt, die optimistische Anthropologie kann darauf nichts sagen, weil sie eigentlich darauf setzt, dass der Mensch gut ist. Und wie kann der Mensch dann so etwas zustande bringen? Und das führte dazu, dass der Postmillenniarismus zu einem Ende kam und auch der Enthusiasmus dieser Gruppierung deutlich zurückging. Der Postmillenniarismus spaltete sich dann in zwei Flüge. Einmal den Social Gospel, der stark dann auch marxistisches Gedankengut rezipierte, eine Sozialbewegung der 1890er bis 1920er Jahre, von der auch Martin Luther King stark beeinflusst worden ist. Und das andere ist die sogenannte Dominion Theology, eine Bewegung, die es noch heute gibt, die auf Abraham Kuyper zurückgeführt wird, einen holländischen Politiker mit dem Ziel des theonomen Staates. Wer von Ihnen einmal Jesus Camp gesehen hat, eine Dokumentation, die immer mal wieder auf Phoenix und Arte läuft, das sind Dominion Theology-Anhänger, die tatsächlich die USA in eine Art Gottesstaat umwandeln wollen. Das sind Postmillenniaristen und keine Prämillenniaristen. Aufgrund des Kollapses der postmillenniaristischen Bewegung waren es dann vor allen Dingen die Prämillenniaristen, die für die nächsten Erweckungsbewegungen in den USA verantwortlich waren. Aber mit ihnen endete die Kooperation mit den liberalen Gesellschaftsreformern. Das letzte gemeinsame Projekt war die nationale Prohibition der 1920er Jahre. Aber als die Liberalen bemerkten, dass die Prohibition geradezu grotesk fehlschlug, wandten sie sich davon ab und haben den Alkoholgebrauch wieder in zumindest allgemein zugelassen, während die Evangelikalen daran festhielten, dass die Prohibition national durchgesetzt werden sollte. Und von dieser Spaltung, die dann ergänzt wurde durch den Kampf der Prämillenniaristen gegen die historisch-kritische Bibellektüre und gegen den Kulturprotestantismus und vor allem gegen die darwinistische Schöpfungslehre, von diesem Moment an hat es das klassische Projekt der evangelikal-liberalen Zusammenarbeit in den USA, die einstmals gründend war für dieses Land, nicht mehr gegeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.